Bevor wir mit der heutigen Episode starten, möchte ich euch unseren Partner Squarespace vorstellen. Hast du eine geniale Geschäftsidee, aber keine Ahnung, wie du online durchstarten kannst, dann ist Squarespace genau das Richtige für dich. Die ideale All-in-One-Plattform für nebenberufliche Gründerinnen, um eine Website ohne Stress selbst zu erstellen. Egal, ob du einen Online-Shop benötigst, um zum Beispiel Produkte zu verkaufen, einen Mitgliederbereich realisieren willst oder einfach eine gut aussehende Webseite für dein Business brauchst. Mit Squarespace kannst du alles an einem zentralen Ort managen. Und das Beste, dank Designintelligenz bekommst du eine maßgeschneiderte Website, die perfekt zu deiner Marke passt, ganz ohne Programmierkenntnisse. Das SEO-Tools, damit deine Kunden dich schneller finden und die Möglichkeit, Content oder Services direkt zu verkaufen. Von Online-Kursen bis hin zu Beratung. Alles einfach professionell und flexibel. Während des Podcasts haben wir natürlich auch einen Code dabei. Also du kannst jetzt deine kostenlose Testphase starten und sicherst dir mit dem Code Gründen 10% Rabatt auf deine erste Webseite. Und wir packen natürlich den Code und auch die Infos und den Link zu Squarespace in die Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Episode.
Hallo und herzlich willkommen im Sidepreneur Podcast, deine Homebase fürs nebenberufliche Gründen.
Dich erwarten inspirierende Interviews mit erfolgreichen GründerInnen
sowie spannende Tipps und Tricks von der Geschäftsidee übers Zeitmanagement bis hin zur Vermarktung.
Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß mit der kommenden Episode.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Sidepreneur Podcast. Ich habe heute Janis Kurt im Podcast-Interview. Er ist auch ausgewiesener Experte für nebenberufliches Gründen, hat hier jetzt neben seiner eigenen nebenberuflichen Gründung auch ein Buch drüber geschrieben und dachte ich mir, es ist höchste Zeit, mal mit ihm zu sprechen, denn wir arbeiten beide an der gleichen Mission, nebenberufliches Gründen mehr in den Fokus der Gründungsförderung zu bringen und mehr Leute dazu zu motivieren, eben nebenberuflich durchzustarten. Und daher freut es mich, Janis, dass du heute da bist. Und bevor wir reinstarten, stell dich doch mal ganz kurz vor, was müssen unsere Hörer von dir wissen, damit sie so ein kleines Bild von dir im Kopf haben.
Ja, servus Peter, vielen Dank, schön, dass ich auch dabei sein darf. Ja, mein Name ist Janis Kurt, ich bin Mitte 30, lebe jetzt seit circa 15 Jahren in Bayreuth, habe auch zwei kleine Kinder und ja, bin extrem enthusiastischer Nebenberufsgründer. Steigen wir gleich in das Thema nochmal ein und ich freue mich, heute dabei zu sein.
Ja, sehr schön. Janis, nimm uns doch mal mit an den Anfang. Was war dein persönlicher Auslöser, überhaupt selbst nebenberuflich zu gründen?
Ich habe tatsächlich schon immer irgendwie so ein bisschen den Drang gespürt, eigene Dinge aufzubauen. Das hat, wie wahrscheinlich bei vielen Jungs, irgendwie früher angefangen mit Lego. Ja, also ich habe einfach unglaublich gerne gestaltet, Dinge aufgebaut, die funktioniert haben. Und nach meinem Studium, als ich dann in das Corporate Business eingestiegen bin und so die erste Euphorie vorbei war, kam da irgendwie so der Drang, auch wieder was Eigenes aufzubauen. Gibt ja dann immer mehr Möglichkeiten irgendwie, auch natürlich dann übers Internet und was man nicht alles sieht und dann irgendwie schaust wie Höhle der Löwen und einfach immer irgendwie das Gefühl, ich will auch was machen. Ich hab Bock, einfach was zu reißen. Mir hat das nie gereicht, nach der Arbeit irgendwie nach Hause zu kommen, mich aufs Sofa zu setzen. Und dann habe ich tatsächlich ziemlich aktiv nach Sachen gesucht, relativ einfach. Ich wollte erstmal irgendwie Dinge kaufen, verkaufen, irgendwie in einem Online-Shop und habe dann aber auch nichts gefunden. Ja, also da wollte ich es dann zu sehr. Und irgendwann gab es dann, hab ich für meine Tochter ein Kinderbett gebaut, so eine Art, ja, Haus, Kinderhaus eigentlich, ja, aber wo man eine Matratze reinlegen könnte, weil Kinder wollen sich auch immer irgendwie verstecken und einkuscheln. Und dann haben wir das auf Instagram gestellt, wie man das so macht. Die haben mal ein Bild gemacht und dann kamen irgendwie Anfragen, wo wir das denn jetzt her hätten. Und für alle, die sich jetzt denken, ja, aber jetzt nichts Neues, irgendwie so vor 10 Jahren gab es das halt noch nicht. Ja, da waren wir so ein bisschen vor dem Trend, auch vielleicht ein bisschen glücklich. Naja, und so hat das eigentlich alles ganz, ganz easy angefangen, weil ich mir dann überlegt habe, hey, da scheint irgendwie ein Bedarf zu sein. Dann habe ich meinen Stundenlohn genommen, den ich in meinem Corporate verdiene, habe mir so ein bisschen überschlagsmäßig gerechnet, wie lange ich dafür bräuchte, und dann habe ich die ersten Häuser verkauft.
Ja, spannend. Jetzt muss man ja auch sagen, du bist ja, es klingt so, du sagst in deinem Corporate Job, aber du bist ja auch in deinem Corporate Job sehr umtriebig, was unternehmerische Aktivitäten angeht. Das heißt, das beschäftigt dich ja jetzt eigentlich durch dein Berufsleben durchweg. Du bist aber auf der anderen Seite, jetzt war es für dich ja wahrscheinlich auch nicht so die Option, in die Vollzeitgründung zu gehen, sonst hättest du es ja wahrscheinlich nicht so gemacht, wie du es gemacht hast. Kannst du uns da nochmal ein bisschen mitnehmen? Was waren da so deine Gedanken? Warum überhaupt Corporate? Und wie hast du dir vielleicht auch in einem Corporate Freiheiten dann unternehmerische Art geschaffen? Und wie kam das dann, hat es zusammengepasst mit dem nebenberuflichen Gründen?
Ja, sehr gute Frage. Also, ich sag mal, vielleicht spule ich da noch mal ein bisschen zurück. Ich war eigentlich in meinem Leben schon immer so ein bisschen ausgerichtet auf Geld verdienen. Ja, ich wollte immer irgendwie Geld, so viel Geld verdienen, dass ich später mir die Dinge leisten kann, auf die ich Bock habe. Ich bin dann nach der Realschule aufs Wirtschaftsgymnasium gegangen, habe dann klassisch eigentlich BWL studiert mit Fachrichtung Energiewirtschaft, aber und wollte immer ins Management und habe dann im Corporate angefangen. Im Controlling, habe da gut performt, erste Vorstellungsgespräche geführt und dann irgendwann gemerkt, so nee, das ist eigentlich gar nicht das, was ich machen will, ja. Also irgendwie in dieser Corporate-Mühle drin sein und Dinge machen, die mir irgendwie von oben runtergegeben werden. Ja, und so hat so ein bisschen der Sinneswandel angefangen. Bin dann aber sehr früh auch Vater geworden mit 24 und wie das bei uns Deutschen so ist, ja, unglaublich sicherheitsbedürftig. Ich glaube, wir sind das überversichertste Land der Welt. Deswegen war das ehrlicherweise nie eine Option für mich, da den sicheren Corporate-Job an den Nagel zu hängen. Aber ich habe gemerkt, dass beides auf einmal funktioniert und Corporate ist dann auch irgendwo eine Start-up-Finanzierungsart aus meiner Sicht. Ja, also du kannst einfach mit einem sicheren Netz ganz anders agieren. Als wir haben das letzte Mal über das Bergsteigen gesprochen, ja. Ich glaube, wenn man mit Seil unterwegs ist, agiert man anders als ohne Seil so. Und dann kann man mehr ausprobieren und wenn man Fehler macht und ausprobieren, können da ganz tolle Dinge passieren. Aber ich glaube, in Summe ist halt Unternehmertum auch einfach Einstellungssache. Und so habe ich halt auch einfach dafür gesorgt, dass auch im Corporate Unternehmertum einfach mein Thema wird. Und ich habe in einer Transformation, in der wir uns befunden haben, gemerkt, dass unternehmerisches Handeln und Denken eben auch dem Corporate zugutekommt. Und so habe ich nach einem kurzen Besuch bei der Deutschen Bahn in Frankfurt die DB Intrapreneurs kennengelernt. Das ist ein Intrapreneurship-Programm der Deutschen Bahn gewesen und habe halt gesagt, hey, das brauchen wir bei uns auch. So habe das vor unserem CFO gepitcht, habe gesagt, ich will das ausprobieren, ich will Interviews führen, ich will gucken, ob das zu Tenet passt. Und so habe ich mir da meinen eigenen Job gebacken. Und ja, bin jetzt dort Leiter eines Intrapreneurship-Programms, den Power Labs, wurde auch mehrfach ausgezeichnet als eins der besten Innovationsinstrumente so in dem ganzen Infrastrukturbereich. Es macht super viel Spaß, wir lernen unglaublich viel und so kann ich das beides wunderbar verbinden.
Ich finde das ganz spannend, nämlich weil wir machen ja einmal im Monat, mache ich so eine Online-Sprechstunde zum nebenberuflichen Gründen mit der Gründerplattform zusammen. Und dann kommt eigentlich immer das größte Bedenken, was dann irgendwie geteilt wird, ist, ja, wie sage ich es meinem Arbeitgeber? Und dann sage ich meistens, leider ist es nur ein Verwaltungsakt oftmals. Der Arbeitgeber interessiert sich gar nicht so sehr dafür. Also man würde sich wünschen, dass dieses Potenzial dieses unternehmerischen Denkens auch erkannt wird. Und das wäre relativ einfach, das zu erkennen, allein schon über den Eintrag von nebenberuflichen Selbstständigkeiten oder Unternehmertum, wie man es auch immer labeln mag, Leute rauszufinden in den eigenen Reihen, die eigentlich geeignet wären, auch im Unternehmen Dinge neu zu denken, neu anzuschieben. Und da finde ich das ganz spannend, dass es bei dir in der Person auch irgendwie so zusammengekommen ist. Lass uns jetzt so ein bisschen den Schwenk wieder rausmachen zum nebenberuflichen Gründen, denn du hast uns ein bisschen mitgenommen, was so deine ersten Schritte waren. Aber dabei ist es ja nicht geblieben. Ich bin zum Beispiel über ein Projekt gestolpert von dir, das nennt sich K-Calculator. Sorry.
Kill
Also,
Calculator, ja.
ja. Genau, nimm uns doch mal mit. Wie bist du von deiner ersten Gründung weitergegangen zu den nächsten Projekten und was verbirgt sich dahinter?
Ist eigentlich eine total spannende Reise, weil das für mich auch nicht abgeschlossen zu betrachten ist, sondern eigentlich war jede Gründung so ein Modul, um Dinge zu lernen, um die nächste Gründung in Angriff zu nehmen. Also bei Kindertraumhaus hieß es damals, das waren die Kinderbetten, habe ich halt so ein bisschen die Basics gelernt, habe mich auch mit den ganzen rechtlichen Dingen auseinandergesetzt. Ich wusste, hey, man braucht irgendwie so eine Berufshaftpflicht, wenn man das machen möchte, ja, weil da kann halt auch mal ein Kind vielleicht auf so ein Bett halt hochsteigen und mal runterspringen und dann sich irgendwie was brechen. Es ging aber auch um, ist es ein Handwerk, ja, oder ist es eine industrielle Fertigung? Also dann hätte ich irgendwie einen Meistertitel gebraucht, wenn es ein Handwerk wäre. Also einfach so ein bisschen Gespür dazu bekommen, in welcher Welt man überhaupt unterwegs ist. Das ist dann alles relativ anstrengend geworden. Irgendwann die Materialpreise sind hochgegangen. UPS hat die Versandgewichte erhöht und dann hätte ich es per Spedition verschicken müssen. Es war, ich habe ja dann viel noch in Eigenarbeit gemacht. Das heißt, ich musste viel schleifen, sägen, das war sehr dreckig. Und ich wollte dann einfach was anderes machen, ein bisschen was mehr skaliert und was nicht so dreckig ist irgendwie. Ich habe mich dann in der Zeit viel mit Sport und Ernährung beschäftigt und bin dann so ein bisschen bei der Low-Carb-Ernährung hängen geblieben und ja, habe dann für mich ein Frühstück gesucht, was irgendwie im Bereich Low Carb funktioniert. Und zu der Zeit haben irgendwie alle Müslis so morgens, die man so hatte, Low Carb, einfach nach Pappe geschmeckt. Und deswegen bin ich mal in den Bioladen rein in einer ruhigen Minute und habe mir mal so 50 Zutaten gekauft, die ich einfach irgendwie geil fand und die von den Nährwerten gepasst haben. Habe mir dann, wie man es im Corporate macht, eine Excel-Tabelle genommen, die ganzen Zutaten abgetippt mit den Nährwerten und habe dann angefangen zu mischen, aber gleichzeitig auch die Nährwerte zu kalkulieren. Und dann habe ich ein ganz geiles Low Carb Müsli entwickelt. So erst für mich, wie es immer so klassisch ist, und dann haben Freunde, Familie gefragt, ob sie es auch haben können. Und dann habe ich gemerkt, hey, eigentlich ist genau das, was ich gesucht habe. Ja, es ist ein Produkt, skalierbarer, sauberer. Und dann haben wir die Lüsli OG gegründet, also ein Low Carb Müsli. Und haben das eine Zeit lang gemacht. Hat dann einfach am Ende nicht so funktioniert, wie wir das wollten. Also wir waren schon Cashflow positiv und so, das hat alles gepasst, aber Ernährung, also oder Nahrungsmittel ist halt ein Cent-Geschäft. Das ist so das eine und das andere, man rennt halt immer dem Mindesthaltbarkeitsdatum hinterher. Also ich würde jetzt nachträglich nie mehr wieder nebenberuflich in das Thema Ernährungsprodukte gehen, weil es einfach, man braucht viel, um gute Margen zu bekommen. Wenn man viel hat, muss man auch schnell viel verkaufen, wie gesagt, weil sonst läuft das Mindesthaltbarkeitsdatum ab und man hat immer das Problem des kleinen gemeinsamsten Nenner. Also das Mindesthaltbarkeitsdatum basiert immer auf dem Produkt mit dem kleinsten Mindesthaltbarkeitsdatum, ja. So, das war ein Thema und in der Zeit habe ich aber schon nebenbei eine Ausbildung zum Ernährungsberater gemacht, weil ich einfach das Thema Ernährung besser verstehen wollte als nur über so ein bisschen was im Internet. Wollte da als Ernährungsberater gar nicht arbeiten und habe dann aber am Ende der Ausbildung gemerkt, so ohne Software geht es gar nicht. Ja, also Ernährungspläne schreiben und so, das ist dann auch mit den ganzen Berechnungen, das ist einfach zu kompliziert so. Und ja, dann habe ich mich mit dem Thema Software in der Ernährungsberatung auseinandergesetzt und habe mich bei einer Software für eine Testphase angemeldet und war schon ganz verwundert, keine E-Mail bekommen, kein Download-Link irgendwie. Und eine Woche später hatte ich halt irgendwie so einen A4-Brief in meinem Briefkasten mit einer CD drin. Und dann habe ich halt gedacht, so, wo soll ich die denn jetzt reinstecken in mein MacBook, ja? Also ich konnte das Ding gar nicht mal testen. Und auch die Screenshots sahen irgendwie halt aus wie bei Windows 98. Und jemand aus unserer Generation, der hat halt auch einfach gar keinen Spaß mehr daran, mit sowas zu arbeiten. Ja, und dann ist mir ziemlich schnell klar geworden, da muss ich irgendwie was Eigenes aufbauen. Und da ich mich im Corporate Job mit Excel Modeling beschäftigt habe, habe ich da in Excel wirklich alle Funktionalitäten ausgenutzt, um da eine eigene Software sozusagen in Excel zu programmieren mit VBA und sah auch alles ganz nett aus. Und auch da wieder diejenigen, die in meiner Ausbildung irgendwie dabei waren, haben gesagt, hey, was hast du denn da? Ja, haben es so ein bisschen ausprobiert, habe dann mit deren Fachwissen das Ding auch immer weiterentwickelt. Und dann habe ich irgendwann einfach auf den Server von unserer Lüsli UG diese Excel-Tapete hochgeladen und habe die dann mal für 47 Euro verkauft. Und das ging extrem gut. Also, und ich musste ja nichts machen. Ja, also es war, weil die Dinger wurden halt runtergeladen und runtergeladen. Hab dann mal so ein bisschen Google Ads geschaltet und am Ende hatte ich dann einen Außenumsatz irgendwie von 100.000 im Jahr mit einer Excel-Tapete. Und so hat das Ganze angefangen. Und dann habe ich mir halt irgendwann überlegt, so, also entweder wartest du jetzt so lange, bis die Excel-Datei so oft kopiert wurde, bis du die gar nicht mehr verkaufen kannst, weil es sie einfach überall umsonst gibt. Oder ja, vielleicht war das genug Validierung, dass du da was gefunden hast. So, und dann habe ich eigentlich über einen Zufall, eigentlich so, glaube ich, der schönste Zufall, einer der schönsten Zufälle in meinem Leben, habe ich den Julian kennengelernt. Das ist mein Mitgründer, ist professioneller Softwareentwickler aus dem Bayerischen Wald, hat ein eigenes Softwarestudio und der hat damals war der Entwickler von der Höhle der Löwen App, von der Höhle der Löwen, von einem Startup, was eine App gebaut hat und auch im Bereich Ernährung. Und so bin ich auf den aufmerksam geworden, habe mit dem gesprochen, bin mir mit dem ziemlich schnell einig geworden. Und dann haben wir das Ganze bootstrapped quasi hochgezogen und haben jetzt eine B2B-SaaS-Plattform aufgebaut für Ernährungsfachkräfte, der Kilo-Calculator. Also ein Wortspiel aus der Abkürzung Kilokalorien, KCAL und Calculator, genau.
Cool. Das heißt, die Fachkräfte können das sozusagen als Dashboard nutzen, um dann auch selbst zu coachen, oder wie kann man sich das vorstellen?
Genau, absolut. Also so wie ein Arzt, also ein Mediziner vor seinem Schreibtisch sitzt, vor seinem PC sitzt und die Patienten behandelt und in seine Software was eintippt, so nutzen Ernährungsfachkräfte das auch. Also sind Diätassistenten, Ernährungsmediziner, Ernährungsberater. Die schreiben damit Ernährungspläne, die werten damit Ernährungsprotokolle aus, machen Aktionspläne, sind so eine Art psychologische Hilfestellungen. Haben aber auch eine riesen Rezeptdatenbank mit nahezu 3000 Rezepten drin. Wir haben riesengroße Lebensmitteldatenbanken mit irgendwie 20.000 Lebensmitteln, 70.000 Supermarktprodukten. Also das ganze Thema Ernährung im Prinzip einmal digital gut aufbereitet, zugänglich gemacht und damit digitalisieren Ernährungsfachkräfte ihre Beratung. Wir haben dann zusätzlich Anfang diesen Jahres zu unserer B2B-SaaS-Plattform, also eine Web-Applikation, haben wir eine Android- und iOS-App rausgebracht, die dann für den Klient ist. Kann man sich eigentlich vorstellen, wie so ein bisschen wie Yasio, ja, kann man Ernährung mit tracken. Das Besondere dabei ist aber, die sind digital Ende zu Ende verbunden mit der Web-Applikation. Das bedeutet, dass wir da jetzt eine echte datenschutzkonforme Plattform aufgebaut haben, zwischen die Kommunikation zwischen Ernährungsfachkraft und Klient ermöglicht und die sozusagen die Daten miteinander austauschen, ja. Und in Deutschland sind ja neben Infrastruktur, Gesundheitsdaten einfach die hoheitlichsten, schützenswertesten Daten, die du hast. Das heißt, auch Datenschutz ist natürlich hier eine entsprechende Herausforderung. Und so haben wir die Möglichkeit geschaffen, dass der Klient die Daten trackt und die Ernährungsfachkraft die Daten dann live sieht, ja. Und das ermöglicht einfach eine deutlich bessere Beratung.
Das heißt, der Kunde ist im Endeffekt die Ernährungsfachkraft und kann dann ihre
Genau.
eigenen Kosten umlegen, wahrscheinlich auch mit auf den Klienten oder das noch
Absolut.
profitabel machen.
Ja, genau, absolut. Und das Schöne bei B2B ist natürlich einfach eine andere Preissensibilität. Ja, also ich meine, heutzutage eine App rauszubringen, früher war man ja was Besonderes, wenn man eine App hatte. Mittlerweile, auch durch die technischen Möglichkeiten über Low-Code-Plattforms und so weiter, ist das ja super easy. Mittlerweile, du kannst ja, also ich bin ein absoluter Fan von Bubble.io, ist ja eine Low-Code Plattform, selbst die können mittlerweile Mobile Apps oder über die Software kann man mittlerweile Mobile Apps programmieren lassen. Das heißt, das ist alles sehr zugänglich geworden und damit natürlich ein extremer Preiskampf. Und wer zahlt schon jetzt für End-User-Apps? Ja, es ist natürlich extrem nach unten gegangen. Man ist gewohnt, da nichts für zu bezahlen. Deswegen bin ich einfach ein Freund von B2B-Lösungen. Und genau, Kunden sind die Fachkräfte, die verdienen damit Geld, ja. Und so ein Ernährungsberater verdient zwischen 100 und 150 Euro die Stunde. Wenn die bei uns irgendwie 40 Euro für eine Software im Monat zahlen, dann haben die das mit einem Gespräch raus. So, von daher funktioniert das ganz gut.
Und sie können sich natürlich dann nochmal viel stärker am Markt auch unterscheiden von der Konkurrenz, weil es gibt ja doch einige Ernährungsberater da draußen wahrscheinlich und musst ja auch irgendwie zeigen, warum machst du das vielleicht außerhalb deiner Persönlichkeit nochmal anders als vielleicht deine Kollegen am Markt.
Absolut, und das ist auch ein total interessanter Gedankengang. Bringt mich nämlich zu einem weiteren Punkt. Wenn man so ein bisschen aus der Perspektive denkt, kann man das natürlich auch für andere Dinge nutzen. Ja? Also ich habe viel Kilo-Calculator ausprobiert, auch so was Marketing angeht. Wirklich ich glaube, so der beste Hack, den wir bisher gemacht haben, war es, diesen Ernährungsfachkräften einen Badge anzubieten, zu sagen, hey, das ist dein offizieller, ich arbeite mit einer professionellen Software-Badge. Da schreiben wir eine Seriennummer drauf und diesen Badge können die Ernährungsfachkräfte sich auf ihre Website in die Fußzeile packen, ja, mit der Voraussetzung, unsere Website zu verlinken. So. Und was meinst du, was passiert, wenn du dann 100 Ernährungsfachkräfte hast, ja, die auf deine Website verlinken? Das ist ja unglaublich relevanter Traffic und signalisiert Google natürlich damit, hey, diese Seite ist relevant. Und so haben wir es halt geschafft, dann auch für das Keyword Ernährungsberater Software auf Platz 1 bei Google zu ranken, weil wir halt so kostenlosen SEO-Traffic quasi auf die Website gelenkt haben, ja. Und das ist deswegen diesen Kunden zu verstehen, ja, also was will der, was braucht der eigentlich? Ist ja diese, auch so ein bisschen diese Jobs to be done Theory, ja, also was der eigentliche Job, der durch einen Klienten erledigt werden muss. Und Ernährungsfachkräfte brauchen halt dieses professionelle Auftreten nach außen, ja, um sich auch einfach im Markt abzusetzen. Und wenn man diese Fragen verstanden hat, kann man das natürlich für sich auch extrem nutzen und sich da entsprechend platzieren, ja. Also das ist meine absolute Empfehlung, neben den klassischen Sachen, die man alle so macht, einfach wirklich reinzugehen und sich in den Blickwinkel des Kunden zu versetzen.
Ja, ist, auch der Growth-Hack, den du jetzt geteilt hast, der ist auch nochmal richtig spannend in dieser Batch-Denke. Weil ich, meine nächste Frage wäre auch gewesen, noch in dem Zusammenhang, wie man sich dem Thema überhaupt annähert, marketingtechnisch. Wie, und da kann man sich unterscheiden, auch mit kleinem Budget quasi die ersten Kunden zu gewinnen. Hast du jetzt zum Teil beantwortet, aber vielleicht möchtest du noch ergänzen.
Ja, gerne. Und das habe ich überall im Prinzip gleich gemacht, natürlich auch immer dazugelernt, sowohl bei Kindertraumas, Lüsli, als auch bei Kilo Calculator. Ich finde weiterhin Google Ads einfach eine extrem spannende Geschichte, sogar schon bevor du ein Produkt hast. Ja, also du kannst ja Interesse validieren, indem du eine Landingpage baust und da einfach Google Ads drauf schaltest und dann einfach siehst, okay, wie viele Impressionen kriegt das Ding, wie viele Klicks, dann hast du die Click-Through-Rate, um einfach zu gucken, ob das relevant ist, ja. Und so habe ich eigentlich immer Umsatz auch direkt reinvestiert und so sind wir organisch gewachsen. Und ich glaube, total wichtig dabei ist auch einfach so die ersten 1, 2, 3 Monate von so einem Google Ads Budget wie in einem Casino als Spielgeld zu betrachten, ja. Der Algorithmus muss dazulernen. Man muss selbst dazulernen, was funktioniert und was nicht. Und so eine Ad muss nicht ab Tag 1 profitabel sein. Also wir haben uns irgendwann mal so ein Ad-Budget auch für Facebook-Ads und so weiter gesetzt, das ist ja noch viel krasser. Also da machst du einen Reel irgendwie und machst das gleiche Reel 6-mal und der einzige Unterschied sind die ersten 3 Sekunden. Ja? Mhm. Und ich habe da Sachen, die sind mit 5 € pro Conversion und andere Reels sind mit 40 € pro Conversion. Und es waren nur die ersten 3 Sekunden anders. Ja? Und dann gehst du natürlich auf das Reel mit den 5 € und dann machst du daraus wieder 6 Varianten. Und so muss man sich halt einfach rantasten. Und das braucht einen Monat mindestens, bis man da mal eine bestimmte Richtung hat, die dann auch profitabel wird. Und das wäre so mein absoluter Tipp, nicht zu früh bei Werbung aufgeben, sondern das als Spielgeld betrachten für die Daten, die man sammelt. Unglaublich wertvoll. Und dann kann man von dort aus weitermachen. Allgemein datenbasierte Entscheidungen treffen und nicht eben meinen, man wüsste zu viel. Ich habe auch nicht gedacht, dass es mit den Batches funktioniert. Ja, ich habe andere Dinge gemacht. Wir haben angefangen, so ein Affiliate-Marketing aufzubauen, weil wir gesagt haben, hey, ist ja geil. Wir haben jetzt ja eigentlich eine Plattform zwischen Ernährungsfachkräften und Klienten und die Ernährungsfachkräfte. Also wenn ich einen Finanzexperten frage, welche Aktien soll ich kaufen, dann kaufe ich genau die Aktien, die der Finanzexperte mir empfiehlt. Wer bin ich denn, der dann sagt, naja, ich kaufe jetzt doch den anderen ETF. Und deswegen bin ich fest davon ausgegangen, wenn eine Ernährungsfachkraft sagt, hey, kauf dieses Omega-3-Produkt, dann kauft auch der Klient das. Das ist in der Theorie auch richtig. Deswegen haben wir ein Affiliate-Marketing-Ding aufgebaut mit großen Firmen, ja, die dann einfach Margen auch abgegeben haben und Affiliate-Codes und Beteiligungen und haben Lizenzgebühren gezahlt, um da auf unserer Plattform zu sein. Aber die Ernährungsfachkräfte wollen einfach nichts empfehlen, weil sie dadurch ihre Unabhängigkeit aufgeben. Ja, da bin ich überhaupt nicht drauf gekommen. So, das heißt, ausprobieren, um echte Daten zu sammeln. Und wir haben vieles ausprobiert. Das war eine Sache mit den Batches auch ausprobiert. So. Und das hat halt funktioniert. Und es ist vollkommen okay, 10 Sachen auszuprobieren und eins funktioniert halt dann gut. Ja. Und deswegen haben wir auch immer mehr in Werbung investiert, um einfach zu gucken, was funktioniert. Das ist meine absolute Empfehlung. Long story short, die ersten Umsätze da einfach direkt zu reinvestieren, um Daten zu sammeln.
Ja, super spannend. Vielleicht nochmal eine kleine Ergänzung. Also du hast es ja so ein bisschen beschrieben, wahrscheinlich am Anfang ein bisschen auch die organische Reichweite mitnehmen, falls die vorhanden ist, um die ersten Tests zu machen. Das hast du ja in den unterschiedlichen Projekten auch so getan, über Kollegen, über erste Kontakte in Social Media. Dann glaube ich, ist Google Ads ja super spannend, weil du sehr kaufnah Werbung schaltest. Das heißt, die Leute, die suchen ja nach einem bestimmten Keyword, die brauchen Hilfe bei Sie wollen jetzt irgendwie eine Software haben für, in dem Fall für ihre Beratung. Und dann ist es sehr wahrscheinlich, dass sie dann, wenn sie auf dich kommen, da vielleicht auch fündig werden. Und dann der letzte Schritt, den du jetzt so irgendwie auch beschrieben hast, ist ja dann, wenn man auf Meta, auf Instagram etc. wirbt, ist es ja so, dass man die Leute ja ohne ein direktes Kauf, also die wissen ja noch nicht, dass sie dieses Kaufinteresse haben wahrscheinlich, während sie auf Instagram gerade surfen. Und da kommst du dann mit deiner, wie du es beschrieben hast, mit deiner Hook ja direkt in ihren Feed rein. Und wenn die halt sehr gut die Aufmerksamkeit dann eben ja, auf sich zieht, dann hat man auch eine Chance, dass sie hängen bleiben. Und es ist vielleicht auch gerade so ein Dreistufenmodell, was du jetzt gerade beschrieben hast, wie man sich dem ganzen marketingtechnisch vielleicht auch annähern kann, wenn man ein neues Produkt auf den Markt bringt.
Absolut, absolut. Und wichtig ist halt auch zu verstehen, nicht alles funktioniert für jedes Produkt. Ja, also beispielsweise unsere Herausforderung ist einfach, nahezu jeder irgendwie interessiert sich halt auf Social Media für Ernährung. Ja, und der Algorithmus kriegt es einfach nicht auseinander, ob es jemand ist, der mit Ernährung sein Geld verdient oder ob es jemand ist, der sich halt einfach irgendwie gerne Reels anschaut, die über Essen sind. Ja. Das heißt, Social Media ist für uns grundsätzlich erstmal ein bisschen schwierig, auch deswegen, weil der große Unterschied unserer Software ist, dass wir es wirklich Mickey Mouse gemacht haben. Also alles. Auch der Onboarding-Prozess, ja. Also du brauchst einen Namen und eine E-Mail-Adresse und kannst sofort alles kostenlos testen. 14 Tage, keine Kreditkartendaten. Also bei uns im Markenkernwert steht wirklich einfach. Logo, Schrift, Website, komplette User Journey, ist alles einfach. Wenn du aber dann jemanden triffst, der irgendwie 30 ist, ja, plus minus 5 Jahre, der findet so eine Software und es ist alles einfach und easy und du kannst dich direkt anmelden, ja, dann klicken sich halt auch Privatpersonen da rein und der Algorithmus kriegt halt einfach die Rückmeldung, ja, der ist interessiert, ja. Das heißt, das funktioniert für uns gar nicht so gut, wohingegen direkter, ich sag mal, so Kaufintent bei zum Beispiel über Google, ja, also wenn jemand nach Ernährungsberater-Software sucht, funktioniert natürlich deutlich besser. Und da muss man einfach seine Taktik finden. Man kann ja auch bei Meta mit Zielgruppen spielen, ja. Also machst du es einfach über Interessen, machst du es, weil du schon eine Liste hast. Ja, du kannst ja beispielsweise auch eine Liste, es gibt ein Verzeichnis mit 1000 Diätassistenten irgendwie im Internet, die kannst du dir runterladen, dann hast du direkt eine Zielgruppe, die du dir dann reinladen kannst. Also es kommt einfach wirklich extrem darauf an, was für ein Produkt du hast und wo vor allen Dingen auch deine Kunden sind. Ja, ist genauso, wenn du irgendwie eine Frau daten willst, so willst du eine, die belesen ist, dann gehst du vielleicht in eine Bibliothek oder so. Ja, willst du irgendwie so eine Feiermaus, dann gehst du vielleicht irgendwie in einen Club. Also es ist einfach wirklich die Frage, wo sind deine Kunden und wer sind deine Kunden und so triffst du die halt auch entsprechend auf unterschiedlichen Plattformen.
Jetzt hast du ja vielerlei Erfahrungen durch deine eigenen nebenberuflichen Gründungen gesammelt und hast das jetzt so ein bisschen auf der, sag ich mal, ein bisschen kanalisiert und das Ganze auf die Webseite zeitgold.de gebracht. Was war denn dann so dein Antrieb? Jetzt könnte man ja sagen, hey, cool, du hast eine nebenberufliche Gründung, du hast was gefunden, was dich beschäftigt, und wo Zeit hast du sicherlich auch jetzt nicht im Überfluss mit Family, Job und nebenberufliche Gründung. Warum war es dir ein Anliegen, deine Inhalte und deine Erfahrungen zum nebenberuflichen Gründen ja zu teilen?
Ich sehe so viele Menschen, die oft einfach unzufrieden mit ihrem Job sind. Und die haben aber teilweise richtig gute Ideen. Ja, aber Ideen gibt es halt umsonst. So, die meisten scheitern einfach, weil sie nicht umsetzen. Und ich erwische mich immer wieder dabei, wie ich mit Freunden, Bekannten zusammensitze und die fast schon immer so ein bisschen pushe. Sagen, hey, mach das doch mal, probier das doch mal, das ist geil. Ja, bau da mal was. Ich baue denen dann umsonst eine Website, ja, einfach weil ich es cool finde, irgendwie denen dabei zu helfen. Da geht es mir gar nicht so um den kommerziellen Gedanken dabei, sondern ich erwische mich immer wieder, wie ich da pushe. Und daraus ist auch die Idee entstanden, so ein bisschen das Buch zu schreiben, erfolgreich nebenberuflich gründen. Ich bin jetzt seit 15 Jahren im Corporate, das hat sich irgendwie nach einer Zahl angefühlt und auch meine drei Gründungen. Ich habe genug jetzt zu erzählen gehabt. Und mein Gefühl war aber, wenn ich im Internet mir viel darüber anschaue, es geht so viel darum, was ist ein Kleingewerbe, ja? Muss ich da Steuern zahlen? Was mit der Krankenkasse? So, welche Gründungsform brauche ich? Das ist alles fair, aber das sind aus meiner Sicht nicht die Dinge, an denen diese Menschen scheitern. Die scheitern daran, weil sie nicht anfangen, die scheitern daran, weil sie zu früh sich in die Idee verlieben und dabei wollte ich Hilfestellung bieten. Ich habe so ein bisschen manchmal das Gefühl, das soll nicht abgehoben klingen, aber als wenn man so die Matrix sehen könnte, ja, so durch die grünen Zahlen. Und das wollte ich alles einfach ja, zusammenkippen in einem Buch. Mit dem Buch hat das angefangen. Und ich habe dann einfach gemerkt, auch durch das Feedback, dass eigentlich neben dem Buch da noch viel mehr dazugehört. Ja, also wir haben uns vorhin auch über Google unterhalten. Ich hatte zum Beispiel eine Idee, die habe ich auch in so ein kleines Produkt gekippt. Gibt es aus Keyword, dann kann man ja unglaublich viel rausziehen. Und kann man auch im Bereich Validierung viel rausziehen. Und ich merke auch in meinem Hauptjob im Corporate hier das Thema Ideenvalidierung, Problemvalidierung, da geht viel zu wenig Zeit rein, weil die Leute der Meinung sind, ich habe eine geile Idee und das finden alle anderen geil. Aber manchmal so einen Schritt zurück, um zwei Schritte nach vorne zu machen, ist halt eigentlich ganz hilfreich. Und Google ist einfach eine unglaublich wertvolle Quelle und es gibt genug Tools, die dir dann auch sagen, hey, wie oft wird dieses eine Thema gesucht? Ich gebe ein ganz einfaches Beispiel. Ein Bekannter von mir wollte sich als Steuerberater selbstständig machen und er wusste jetzt nicht, macht das in Nürnberg oder macht das in Erlangen, ja? Und es gibt halt genug Tools, die zwar auch ein bisschen Geld kosten, aber wenn du da das Keyword Steuerberater Erlangen, Steuerberater Nürnberg eingibst, dann kriegst du halt ein Search Volume, ja? Und auch die Menge an Konkurrenten. Und dann kann man ja auf Basis dieser Daten sagen, ob es vielleicht attraktiver ist, das Ding in Erlangen oder in Nürnberg halt aufzumachen, ja. Und da gibt es so viele Dinge, über die man sprechen könnte, die gar nicht alle in ein Buch passen, wo das Buch so der erste Schritt dazu sein kann. Und deswegen habe ich Zeitgold aufgebaut, weil ich einfach Spaß daran habe, über diese Dinge zu sprechen und in die Welt zu tragen und auch Menschen oder auch einen Ort zu haben, die Menschen, die in meinem Umfeld sind, wo ich die hinschicken kann und zu sagen, hey, das könnte so ein weiterer Punkt sein, der dir einfach hilft.
Ist es ein weiteres Side-Business im Endeffekt oder ist es einfach missionsgetrieben jetzt für dich oder ist es beides eine Kombination?
Ich glaube, das ist eine Kombination. Ehrlicherweise, ich bin zwar motiviert, Dinge aufzubauen, aber zum Aufbauen gehört für mich auch, dass es Daten gibt, die zurückgespielt werden, dass es funktioniert, ja, das ist und das echt das beste Feedback, was man aus meiner Sicht bekommen kann, ob etwas funktioniert oder nicht, ist entweder Zeit oder Geld. Wenn jemand seine Zeit hergibt oder wenn jemand sein Geld hergibt, zeigt es für mich, dass es funktioniert. Und ich bin dann schon so, dass ich nicht einfach nur etwas mache, was niemanden interessiert, ja. Also das wäre für mich kein gutes Gefühl, diese Website aufzubauen und ich merke halt so, das liest keiner, ja. Das ist irgendwie nicht erfüllend, das fühlt sich nicht selbstwirksam an. Von daher ist es, glaube ich, eine Kombination aus beidem und es kann sich materialisieren, aber es ist auch eine Abfolge und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Wichtigste, was man verstehen muss. Wenn man für etwas brennt, wenn man richtig Bock auf etwas hat, ich glaube, nur dann kann es funktionieren, weil gerade bei einem Side-Business, wenn man jetzt nicht direkt Kapital im Hintergrund hat, um Sachen zu treiben und richtig in Marketing reinzubuttern, muss etwas organisch aufgebaut werden. Und organisch funktioniert halt nur über beispielsweise Content, Content, Content. Ja, das heißt, ich muss jetzt vielleicht mal ein Jahr lang Blogartikel schreiben, Instagram-Artikel schreiben und es machen, weil ich Bock drauf habe. Ja, da sind wir dann so ein bisschen missionsgetrieben. Auch wenn ich keine Likes bekomme, auch wenn ich keinen Kommentar bekomme. Und dann kommt das irgendwann. Aber wenn ich das nicht mache, wenn ich jetzt anfange, Blogartikel zu schreiben und ich merke, die in den ersten 3 Monaten, es kommt niemand, dann aufgebe, ja, dann werde ich das nie über diesen Berg schaffen. Ja, und es kann sich vielleicht nach einem Jahr irgendwann materialisieren und dann auch ein Business daraus entstehen, aber erst, wenn ich es halt vorher missionsgetrieben wirklich durchpushe, weil ich richtig motiviert und Bock habe. Deswegen ist es, glaube ich, kann es immer nur aus meiner Sicht eine gute Kombination sein. Ich kenne wenig, die ein Nebenbusiness angefangen haben, was sich sofort kommerzialisiert hat irgendwie. Die meisten, bei denen es funktioniert hat, die hatten einfach wirklich Bock drauf und haben es durchgezogen.
Ist auf jeden Fall ein sehr wertvoller Input, weil wir haben das ja 2020 mal auch in einer Studie erhoben und man kann eigentlich davon ausgehen, dass es, wenn man schnell und zügig durchkommt mit so einem Side-Business zur Marktreife, sage ich mal, dass man ersten Test, nicht Testkunden, aber die ersten bezahlenden Kunden für so ein Produkt entwickelt, ungefähr Pi mal Daumen ein Jahr dauert. Also das heißt, bis dass man jetzt mit dem MVP wirklich in den Markt gehen kann, mit dem Prototypen, das schon vorher vertestet hat. je nachdem, was man natürlich tut, aber es ist, die meisten überschätzen total, was sie irgendwie in einer Woche schaffen, unterschätzen aber total, was sie erreichen, wenn sie kontinuierlich dranbleiben. Und das ist so ein Riesenthema beim nebenberuflichen Gründen, was man sich halt bewusst machen soll, muss. Und da finde ich das auch, was du beschrieben hast, mit der Leidenschaft für ein Thema super wichtig, weil du beschäftigst dich ja mit den Themen in den Abendstunden, an den Wochenenden, in deiner Freizeit. Und es gibt Beispiele, die funktionieren auch sehr leidenschaftslos, aber es hilft auf jeden Fall sehr stark, wenn man das leidenschaftlich vorantreibt. Und als wir damals mit Zeitpreneur vor 8 Jahren gestartet sind, war das auch mir ein Bedürfnis, über das nebenberufliche Gründen zu sprechen und gar nicht so sehr da sofort irgendwie ein Business draus zu machen. Und da hätte ich mir jetzt auch nicht vorgestellt, dass ich irgendwann mal weit über 500.000 Podcast-Hörer irgendwie erreiche, sondern das hätte ich mir gar nicht vorstellen können in dem Moment. Mir war eigentlich nur bewusst, ich will darüber sprechen, weil ich selber keine Hilfestellung dafür gekriegt habe. Und das finde ich sehr spannend, wie das sich bei dir auch spiegelt in deiner Mission. Du hast dein Buch ja auch schon angedeutet. Nimm uns da doch auch noch mal ein bisschen mit. Was erwartet die Leute in dem Buch? Wenn alles damit begonnen hat, ist es ja noch mal richtig spannend zu verstehen, was die angehenden Gründer, Gründerinnen darin erwartet und was vielleicht dann auch der Output sein kann, wenn sie das durcharbeiten.
Ja. Also ich habe mich bewusst dafür entschieden, diese ganzen Themen, ob jetzt eine UG, eine GmbH, GbR oder ein Einzelunternehmen, Kleingewerbe, die Themen schneide ich an, relativ weit hinten. Aber im Endeffekt nehme ich die Leserinnen und Leser mit auf ihre eigene Gründungsreise, basierend auf meinen Erfahrungen. Also ich habe wirklich alles, was ich so in den letzten Jahren gelernt habe, sowohl aus meinen eigenen Gründungen als aus dem Power Lab, also aus dem Intrapreneurship-Programm, was wir aufgebaut haben, habe ich in dieses Buch gepackt. Und auch das Power Lab, wie gesagt, Intrapreneurship-Programm ist ein dreistufiges Programm, in dem wir internen Mitarbeitenden beibringen, wie man unternehmerisches Denken und Handeln nutzt, um eigentlich interne Startups zu gründen, Projekte aufzubauen. Ja, und da sind wirklich Projekte dabei, die haben 8-stellige Investments bekommen. Und es ist immer wieder das Gleiche, ja. Also diese, ob man im Corporate gründet, also Intrapreneur ist oder außerhalb Entrepreneur, Hybrid-Entrepreneur, aus meiner Sicht ist immer wieder der gleiche Prozess. Und diese Erkenntnisse habe ich in das Buch gepackt. Und da fließen natürlich viele Dinge ein, ja. Da geht es genauso um so Themen wie das Marketing, ja. Wie bekomme ich da irgendwie so einen ersten, wie bekomme ich die ersten Kunden für Themen, aber wie bekomme ich auch Ideen, ja. Also ich spreche darüber, dass es aus meiner Sicht immer problemgetrieben sein muss. Also idealerweise findet man ein Problem in seiner eigenen Umgebung, was man unbedingt lösen will, wie bei mir das Kinderbett, ja, das Low-Carb-Müsli, was vorher nach Pappe geschmeckt hat, die Windows 98-Software irgendwie, die ich nicht benutzen will. Und wie man vor allen Dingen methodisch an dieses Thema rangehen kann, weil das ist halt kein Zufall, ja. Das ist ein geführter Prozess, mit dem man mit verschiedenen Methoden aus einem Problem Ideen validieren kann und diese Ideen dann entsprechend auch langsam aufbaut. Und das ist einmal so methodisch diese Gründungsreise, Methoden, die ich selbst angewandt habe, die wir in dem PowerLab-Programm sozusagen den Mitarbeitenden beibringen, aber auch, wie man das in seinen Alltag vor allen Dingen einbindet. Ja, sonst hätte ich einfach geschrieben, erfolgreich gründen und nicht erfolgreich nebenberuflich gründen. Also es gibt da ein Beispiel, da habe ich auch gestern erst mit einem Kollegen drüber gesprochen, so mein wesentliches Erfolgskriterium ist wirklich ein funktionierendes Task-Management-System. Ich habe da unglaublich viel ausprobiert, aber es gibt für mich ein System, was extrem gut funktioniert, sich insbesondere vor Überforderung zu schützen. Ja? Und da denke ich, da habe ich auch viel von meinem Mitgründer gelernt, der kurze Exkurs dazu, ja, ist ja Softwareentwickler, hat ein eigenes Softwarestudio. Und am Anfang habe ich mich gefragt, hey, wenn da irgendwelche Bugs bei uns in der Software auftauchen, ja, warum das toucht mich total, warum behebt er die nicht sofort? Ja, das ist doch unser Baby, das müssen wir jetzt machen. Ja, aber der hat ja super viele Kunden und die kommen ja immer irgendwie mit irgendwelchen Bugs um die Ecke. So, das heißt, der denkt natürlich viel in Tickets und der priorisiert Tickets. Und Ich glaube, wir kennen das alle. Wir haben wahrscheinlich so viel zu tun, wir könnten 24 Stunden am Tag arbeiten. Aber es geht um Priorisierung von Tickets in meinem Kopf. Ja. Und deswegen alles, was ich so zu tun habe, und da unterscheide ich nicht mehr zwischen Corporate, zwischen Privat, zwischen eigenen Businesses, sind bei mir Tickets in einer bestimmten Logik, in einer zeitlichen Abfolge. Heute, diese Woche, nächste Woche, nächste Woche. Um quasi da Fortschritt zu machen, ohne Überforderung. Ja. Und das sind so Systeme, die ich einfach in diesem Buch teile, wo, glaube ich, die Leserinnen und Leser die Abkürzung nehmen können, weil ich einfach schon unglaublich viel ausprobiert habe, viel mit Menschen um mich herum zu tun gehabt hatte, mit brillanten Führungskräften, mit eigenen Gründern, mit wirklich sehr guten Beratern. Ich habe ja schon mit vielen Beratern auch im Corporate zusammengearbeitet und da habe ich mir immer so die Best Practice irgendwie zusammengebaut aus allem, was ich so um mich herum hatte. Und genau diese Themen behandle ich in dem Buch, wie man das schaffen kann, von wirklich Problemen zu einem Side-Business, was sich monetarisiert. Und deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, ja, ich habe zwei Kinder, Corporate Job. Also ich glaube, wenn es jemand schafft, Peter, dann sind das Menschen wie wir, ja, die trotz Familie, trotz Corporate Job so ein Ding hochziehen können. Und ich glaube, aus den Erfahrungen kann man was lernen.
Das wäre fast schon ein schönes Schlusswort, aber ich entlasse dich jetzt noch nicht, weil wenn man diesen Gedanken ein bisschen weiterführt, ist auch das Thema einfach, dass in Deutschland so viel unternehmerische Energie, so viel unternehmerisches Potenzial einfach liegen gelassen wird. Dadurch, dass man Menschen, die vielleicht schon in der Mitte ihres Lebens stehen, einfach diesen Zugang zum Unternehmertum verwehrt, weil sie vielleicht diesen All-in-Schritt nicht machen können, weil sie finanzielle Verpflichtungen haben, weil sie Familie haben, etc. Und da anzusetzen und die ersten Schritte zu machen, sein Produkt zu validieren und dann hoffentlich vor die Entscheidung zu kommen, möchte ich das nebenberuflich machen oder möchte ich es dann vielleicht doch irgendwie hauptberuflich irgendwann machen? Oder kann ich das sogar im Unternehmenskontext irgendwie mich unternehmerisch aktivieren, weil auch da können ja Ideen geboren werden und unternehmerisch gehandelt werden. Das ist so, glaube ich, eine große Herausforderung, die wir in unserer Wirtschaft haben. Denn wenn wir das Potenzial heben, dann haben wir jetzt auch die Chance, Unternehmertum halt auch nochmal ganz neu zu denken und nicht nur in dem kleinen Rahmen, wie es jetzt lange Zeit war, dass es eigentlich unbedingt irgendwelche Wirtschaftsstudenten sein müssen, die dann nach der Uni oder während der Uni eine Ausgründung machen und den Unicorn-Hype hinterherlaufen. Ich glaube, das ist so ein Thema, was man nicht unterschätzen sollte, wie viel Potenzial da eigentlich auch noch schlummert.
Absolut.
Du hattest jetzt Priorisierung angesprochen. Es ist ja auch so ein bisschen das Zeitmanagement. Also du hast es gerade beschrieben, ist auch so ein Thema, was ich immer sage, Priorisieren ist noch viel wichtiger als Zeitmanagement zu betreiben. Aber vielleicht kannst du uns das ja trotzdem noch ein bisschen ergänzen, wie du dich selbst auch noch organisierst, außerhalb jetzt der reinen Priorisierung. Gibt es irgendwie Hacks, gibt es irgendwelche Tools, die du vielleicht auch empfehlen kannst, um das möglichst effektiv zu gestalten?
Also ich selbst nutze halt viel die Tagesrandzeiten, ja. Das hat aber auch wieder so ein bisschen was mit, ja, auch mit der Motivation, glaube ich, zu tun. Also bei mir, ich glaube, jeder, der schon mal gegründet hat, kennt dieses Gefühl, sich wieder ransetzen zu wollen, ja. Und das lässt mich manchmal nicht einschlafen im positiven Sinne und lässt mich aber auch früh aufwachen. So, ich liebe es, vor den Kids wach zu sein, stehe dann um 5 auf, habe dann so 2 Stunden einfach nur für mich. Gibt es auch ein gutes Buch, At Your Best, wo man so ein bisschen lernt, was sind eigentlich meine Zeiten? Wo kann ich einfach wirklich kreativ und auch produktiv sein? Ja? Und da habe ich einfach gelernt, so ein bisschen diese Unproduktivität am Abend abzuschneiden irgendwie. Ja, da schaue ich irgendwie keine Ahnung, eine Folge Bachelor weniger, ja, und nutze die Zeit dann lieber am Morgen. Und das sind zum Beispiel aber auch viele Themen, die habe ich jetzt tatsächlich auch, behandle ich gerade in einem zweiten Buch, das heißt Gründer Skills. Da geht es dann eher so um das Thema Selbstwirksamkeit, Ambiguitätstoleranz, also so ein bisschen, was macht ein Gründer eigentlich aus? Und auch Motivation, Mut, das sind alles so Themen. Und ich glaube, wenn man sich damit so ein bisschen beschäftigt, kommt einfach, glaube ich, auch ganz viel aus der. So ein bisschen ein Umweg, ja. Also, wenn man sich mit den ganzen mentalen Dingen beschäftigt, kommt da einfach unglaublich viel heraus, ja. Und da gibt es ja auch hier das Parkinson's Law, ja. Wenn ich irgendwie nur 2 Stunden Zeit habe für bestimmte Themen, dann kriegt man das auch in 2 Stunden hin. Und ich glaube, das ist für mich einer der größten Produktivitätshacks, genauso wie Nein zu sagen. Ja, also ich glaube, der größte Produktivitäts-Hack, den ich kenne, ist einfach Nein zu sagen. Also, und deswegen sage ich auch immer, dass so Gründerinnen und Gründer eigentlich die besseren Mitarbeitenden sind, weil sich das alles gegenseitig befruchtet, in wie vielen Meetings ich schon drin war, ohne Agenda, ohne Ziel. Ja? Und da habe ich mittlerweile einfach gelernt, ich sage das alles ab. Ja, da muss man natürlich seinen Weg finden, damit auch entsprechend freundlich umzugehen, aber wirklich sich einfach darauf zu konzentrieren, was ist so dieses Moving the Needle, ja? Wo kann ich 1 Euro reinstecken und wo kriege ich 10 Euro raus? Also dieses Verständnis dafür aufzubauen, das ist jetzt nicht das eine Tool, der eine Hack, aber das hat für mich am meisten verändert und dann kann man halt auch am meisten in der kürzesten Zeit schaffen.
Und wenn du jetzt nochmal rückblickend deinem jüngeren Ich, dem Jannis, der vielleicht gerade angefangen hat, sich mit dem Bettenthema zu beschäftigen, einen Tipp auf den Weg geben dürftest, welcher Tipp wäre das?
Ich glaube, einfach zu machen, weil nachträglich betrachtet, habe ich immer versucht, dass dieses Kindertraumhaus, so das muss the next big thing sein. So das muss es jetzt sein, ja. Und ich habe das natürlich jetzt nachträglich kann ich in der Perspektive denken, dass das alles Mittel zum Zweck war. Nur durch Kindertraumhaus habe ich Dinge gelernt, damit ich Lüsli machen konnte. Und nur bei Lüsli habe ich Dinge gemacht, damit ich Kilocalculator aufbauen konnte. Also sich selbst irgendwie als System zu sehen, was einfach nie aufhört zu lernen, um die neuen Dinge aufzubauen und auch keine Angst davor zu haben, Fehler zu machen. Ich glaube, das ist einfach das Wichtigste, Dinge zu tun, um zu lernen und einfach die Geduld zu haben und auch mit dieser Unsicherheit umzugehen, ob es das jetzt ist oder nicht. Ja, einfach Spaß dran zu haben, zu lernen und vor allen Dingen einfach loszulegen.
Gab es da denn einen Fehler, einen Stolperstein, der sich nachher total als wertvoll erwiesen hat, den gemacht zu haben?
Ja, also ich sag mal, eine Sache, die wirklich so ein kleiner Stolperstein war, wir haben bei Lüsli haben wir aber viel zu früh eine Kapitalgesellschaft gegründet und ehrlicherweise auch wirklich nur aus Ego. Also ich hatte richtig Bock, einfach mal Geschäftsführer zu sein und war nachträglich einfach super anstrengend, weil eine Kapitalgesellschaft in Deutschland zu liquidieren, so muss man einfach wirklich nicht gehabt haben. Es hat irgendwie über 2 Jahre gedauert, ist eine Kaskade von Steuerberatung, Finanzämtern, Buchhaltung, Nachweisen, Banken, also wirklich nervig, ja. Das hat aber einfach mein Verständnis dafür geschärft, was man wirklich braucht, ja. Also, wann man wirklich bestimmte Dinge braucht und wann einfach nicht, wann man sich einfach wirklich ums Kernprodukt kümmern sollte, ja, und wann halt um diesen ganzen Hype-Kram, den man auf LinkedIn irgendwie postet.
Also, da kann ich dir auch nachfühlen. Ich bin jetzt auch Geschäftsführer, aber auch nur aus dem Grund, weil ich es nachträglich nicht liquidieren will.
Ja, sehr gut. Fühlt sich auch gar nicht so geil an, wie man immer sagt.
Nee, aber war damals natürlich auch nötig, wichtig, aber hatte auch einen natürlichen Hintergrund, dass ich damals nicht alleine gegründet habe. Und
Ja, klar.
wenn du Mitgründer hast, die ein anderes Risikobedürfnis haben, dann kann das ja durchaus interessant sein, trotzdem über so
Absolut.
ein Thema wie UG oder GmbH nachzudenken. Aber es finde ich sehr interessant. Und wenn du dich jetzt in so einen angehenden Gründer, Gründerin, die nebenberuflich startet, reinversetzt nochmal, was wären so deine 3 Tipps, die du denen auf jeden Fall mit auf den Weg geben würdest?
Wirklich über das Thema Probleme nachzudenken und besser zu verstehen, was das eigentliche Problem ist. Ja, es gibt da dieses eine Beispiel irgendwie, da geht, keine Ahnung, ein Argentinier geht in Berlin in ein Café, argentinisches Café und möchte dann Kaffee trinken, so. Am Ende stellt sich raus, der Kaffee das lag gar nicht am Kaffee, ja, der hat ihm gar nicht geschmeckt, aber es war vielleicht irgendwie das Porzellan, was er von seiner Mutter von zu Hause kannte. Also der Job to be done, das eigentliche Problem, die Lösung war eigentlich so ein bisschen, das Heimatgefühl zu erzeugen. Und wenn man das versteht, ja, das Kaffee hätte an der Qualität vom eigentlichen Kaffee alles ändern können, so, das hätte den Typ gar nicht interessiert. Also wirklich zu verstehen, was ist das eigentliche Problem hinter der Idee. Ich kenne viel zu viele Leute, die sich zu früh in die Idee verlieben und dann arbeiten sie ganz viel daran, aber am Ende interessiert es einfach niemanden. Also wirklich Kundenverständnis aufbauen und das Problem besser zu verstehen. Interviews führen, hypothesenbasierte Interviews führen, kann ich nur The Mom Test empfehlen. Das Buch spreche ich auch in meinem eigenen Buch so ein bisschen abgespeckt darüber. Das wäre absolut eine Sache. Dann auf jeden Fall anfangen. Ja, also ich kenne super viele, die sagen, ja, ich habe da so eine Idee und ich will gar nicht drüber sprechen, ist noch alles so ein bisschen geheim. Ja, haben alle nie angefangen irgendwie. Das ist auf jeden Fall das Ding. Und wenn man dann über dritte Sache, wenn man über eine Idee spricht, dann idealerweise umschreiben und nicht über die Idee selbst. Ja? Also wenn ich jetzt zu meiner Mutter gehe und sage, hier, das Mama, ich habe jetzt hier eine App irgendwie gebaut, dann würde ich sagen, ah, Janis, ich bin so stolz auf dich, das ist so toll. Aber wenn es halt beispielsweise eine App zum Kochen ist, einfach mal hingehen und sagen, hey Mama, nutzt du eigentlich ein iPad? Überhaupt, grundsätzlich. Ja? Kochst du gerne? Grundsätzlich, überhaupt. Nutzt du Kochbücher? So, und wenn ich dann schon weiß, die nutzt gar kein iPad, findet sie kacke irgendwie. Und Kochen ist auch nicht so ihr Ding und Kochbücher schon gar nicht. Ja, dann brauche ich ja mit meiner Koch-App gar nicht anfangen. So, also wirklich versuchen, das so ein bisschen zu distanzieren und sich da auch nicht zu ernst zu nehmen als den super Gründer mit der geilsten Idee irgendwie, sondern so neutral wie möglich ranzugehen und wirklich einfach Daten zu sammeln, weil die lügen im Zweifel nicht.
Ja, super. Janis, du hast so ein bisschen beschrieben, das eine ist so ein bisschen ja in das andere übergegangen, immer bei deinen nebenberuflichen Gründungen. Aber was ist denn dein Zielbild trotzdem? Gibt es da eine größere Vision dahinter? Wo werden wir dich in den nächsten Jahren erleben können, als erfolgreicher Entrepreneur, als erfolgreicher Unternehmer, als Multipreneur? Was ist so das Zielbild?
Das Zielbild ist interessant, dass du fragst. Habe ich mir auch in den letzten Tagen viel Gedanken drüber gemacht durch Gespräche. Ehrlicherweise, ich hab immer gedacht, ich müsste irgendwie einen Exit hinlegen. Ja? Und wir haben dann auch schon mal mit M&A-Beratern gesprochen und dann redest du über Beträge. Aber mal ganz ehrlich, stell dir vor, jetzt mal fiktive Summe, verkaufst ein Business für 1 Million. Ja? Hast Mitgründer, kriegst 500.000. Musst noch 40% Steuern drauf zahlen, irgendwie hast am Ende irgendwie 200.000, 300.000. Davon machst du hier in Bayreuth eine Anzahlung für ein Haus. Sonst hätte sich nichts verändert. Das ist überhaupt nicht erstrebenswert aus meiner Sicht. Ich habe einfach Bock, meine Lebenszeit mit Dingen zu verbringen, die mich richtig kicken, auf die ich einfach richtig Bock habe. Ich finde, es gibt nichts Besseres, als einfach selbstbewusst sagen zu können, ich mache nahezu 100% in meinem Leben Dinge, auf die ich Bock habe. Dieses Selbstbestimmtsein, das ist das, wo ich hin will, wo ich mich immer mehr verbessern will, wo ich immer mehr, sagen wir, schlechte Zeit gegen gute Zeit eintauschen kann. Und das ist, glaube ich, das, wo man mich in Zukunft finden wird. Was daraus entstehen wird, keine Ahnung. Ja, das kann was Erfolgreiches sein, aus objektiver Sicht, weil es vielleicht monetarisiert. Es kann aber auch einfach was sein, weil ich daran Spaß habe, Bücher zu schreiben. Deswegen kann ich die Frage dahingehend nur so beantworten, dass ich einfach Zeit in die Richtung spendieren will, dass es mich einfach glücklich macht.
Das nehmen wir jetzt als Schlusswort. Und ihr findet natürlich alle Links, über die wir heute gesprochen haben. Den Link zu Buch, den Link zu Sidegold und zu deiner nebenberuflichen Gründung. Das packen wir alles in die Shownotes. Und ich denke mal, über LinkedIn dürfen sich der eine oder andere sicherlich auch bei dir melden, wenn er irgendwie Rückfragen hat oder
Sehr gerne.
Ideen. Genau. Und dann sage ich mal an der Stelle vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, wir laufen uns noch öfter über den Weg und ja, können dieses Thema nebenberuflich gründen irgendwie auch in irgendeiner Form gemeinsam dann entwickeln, dass es mehr Präsenz einfach in der Gründerlandschaft kriegt.
Auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank, Peter.
Du möchtest noch mehr übers nebenberufliche Gründen erfahren? Dann schau doch jetzt mal auf sidepreneur.de vorbei oder komm einfach in unsere Sidepreneur-Community und tausch dich mit vielen anderen nebenberuflichen GründerInnen aus.